In der aktuellen Folge behandeln wir unter anderem das Thema sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen. Solltet ihr Probleme mit diesem oder einem dieser Themen haben, sind wir nicht böse, falls ihr diese Folge skippen möchtet. Hilfsangebote und Anlaufstellen findet ihr in unseren Shownotes.
So schnell gehen 2 Wochen um.
Ja, ist es schon wieder soweit?
Es ist schon wieder soweit.
Also natürlich ist es doch schon wieder soweit, sonst säße ich ja nicht mit dir hier wieder vor den Mikrofonen. Ich mache das ja einfach so zwischendurch.
Natürlich, alltägliches Daily Business.
Aber Markus, weißt du was, auch heute sind wir mal wieder nicht alleine.
Das finde ich auch schön, dass wir jetzt diese Einsamkeit brechen, indem wir immer tolle Gäste hier haben.
Hallo Sarah.
Hallo.
Wir begrüßen dich hier ganz herzlich und sind sehr froh, dass du da bist. Wir sprechen heute über ein sehr sensibles Thema. Aber bevor wir damit anfangen, stell dich doch mal bitte vor.
Ja, hi, ich bin Sarah, bin aktuell Kinderschutzkoordinatorin im sportlichen Bereich und habe viele Jahre im Jugendamt gearbeitet. Ja, wollt ihr noch was wissen?
So, ich wollte gerade schon so ein, jetzt bräuchten wir so einen Sound.
Lebenslauf hätten wir gerne.
Lebenslauf. Oder wir bräuchten so einen Sound, wenn, als Sarah gesagt hat, Jugendamt, du. Ich glaube, es gibt genauso viele Mythen und Legenden über das Jugendamt, wie es über die Polizei bestehen, oder?
Ich würde auch behaupten, das Jugendamt kommt noch schlechter weg als die Polizei.
Oh, negativ. Oh,
ich würde das Challenge, kein Ranking erstellen.
Challenge accepted.
Aber schön, dass du auf jeden Fall den Weg hierher gefunden hast, dass wir auch mal uns darum bemühen, dieses Thema ein bisschen ins rechte Licht zu rücken und gewisse Themen einfach mal ansprechen zu können.
Nur mal ein kleiner Disclaimer vorweg, falls wir hier jetzt auch mal ein bisschen lockerer reden in dieser Runde, weil wie gesagt, wir behandeln heute ein schwieriges Thema, vor allen Dingen Kinderschutz. Steht im Fokus dieser aktuellen Folge. Das heißt nicht, dass wir das Thema nicht ernst nehmen oder uns darüber lustig machen, aber es ist dann eben ein kleiner Relief, um eben die Stimmung hier im Raum auch ein bisschen zu erhellen. Aber jetzt würde ich sagen, bevor wir jetzt hier weiter irgendwelche Rahmenbedingungen schaffen, springen wir direkt ins kalte Wasser. Sarah, du hast gesagt, du kommst vom Jugendamt und bist Kinderschutzbeauftragte. Was ist dein Job? Fangen wir doch mal ganz einfach an.
Ich war viele Jahre im Jugendamt, bin jetzt sozusagen gewechselt, also aktuell im sportlichen Bereich unterwegs. Jetzt nicht nur noch in der Intervention, sondern auch in der Prävention. Während Jugendamt ja eher so noch dieses Stigma hat, da kommt jemand und nimmt mir die Kinder weg.
Du hast es gerade schon gesagt, dieses Stigma, das Jugendamt nimmt den Familien die Kinder weg. Also vielleicht kurz für unsere ZuhörerInnen, die jetzt neu da eingestiegen sind. Ich habe vorher im sozialen Bereich gearbeitet und war auch in der Einzelfallhilfe tätig und Sarah hat mir einen Fall vermittelt und so haben wir uns kennengelernt. Da ging es auch um einen Fall, der ein bisschen schwieriger war oder auch ist. Und wenn du von Kinderschutz sprichst, was bedeutet das Kinderschutzarbeit?
Ganz viel. Also Kinderschutz ist ein, finde ich, sehr vielfältiger Begriff und jede definiert den so ein bisschen für sich selbst. Oftmals dürfen Elternteile schon laut werden. Sind sie konsequent? Ist es schon psychische Gewalt? Wir haben ja auch einen Generationswandel. Wir haben heutzutage auch viel mehr mit Cybergrooming zu tun. Kinder sind viel sich selbst überlassen im Internet, Social Media, Messenger. Wir haben auch, finde ich, bin noch Generation Schlüsselkind. Weiß nicht, ob ihr das auch noch kennt.
Doch, ja.
Früher waren wir uns allen ja so ein bisschen selbst überlassen. Heute wäre es ja immer schon Verletzung der Aufsichtspflicht, wenn was passiert. Also wir haben ja auch legen heutzutage einen ganz anderen Fokus darauf. Kinderschutz an sich, finde ich, hat einmal viel mit den UN-Kinderrechtskonventionen zu tun, die ja einfach auch eine Grundlage dienen. Letztendlich hoffen und wünschen wir uns natürlich, dass gerade hier in Berlin, in Deutschland, alle Kinder ja sorgenfrei aufwachsen können. Kinderschutz müssen wir immer schauen. Haben wir hier eine Gefährdung? Also haben wir irgendetwas, wo die Entwicklung eines Kindes gefährdet ist? Oder haben wir wirklich akut etwas vorliegen, wo ihr ja dann auch als Polizei ins Spiel kommen würdet? Ganz pauschal, wenn man so ein bisschen mal sucht und Definitionen, man findet Tausende, aber immer, wenn ein Kind in seiner körperlichen, seelischen, geistigen Entwicklung geschädigt wird.
Da die Dunkelzahl wahrscheinlich sehr, sehr hoch natürlich auch, gerade was du eben schon angesprochen hast, viel passiert mittlerweile im Internet. Viel wird gar nicht irgendwie so auch zwischen Eltern, Geschwistern oder anderen Vertrauten irgendwie gar nicht irgendwo angesprochen. Wo ist, sag ich mal, so ein Schlüsselpunkt, wo ihr ins Spiel kommt, der wahrscheinlich auch zeitlich viel zu spät liegt, wo er eigentlich idealerweise sein sollte?
Also ich stimme dir da voll und ganz zu. Es gibt eine sehr, sehr hohe Dunkelziffer und letztendlich muss man auch immer bestimmte Faktoren so ein bisschen betrachten. Also Corona-Zeiten gab es eine Verlagerung. Ja, okay. Es hat zum Beispiel häusliche Gewalt enorm zugenommen. Die Schulen sind verpflichtet, Kitas, Schulen. Natürlich tagsüber so ein bisschen Merkmal auf die Kinder zu haben. Wir haben eben einen ganz anderen Erziehungsansatz, als ich ihn persönlich noch erlebt habe. Also ich habe immer so das Gefühl, meine Generation ist so, die Kinder sind so nebenbei groß geworden. geworden. Ja, dann haben wir aber auch wirklich leistungsgetrimmte Eltern, was auch manchmal kulturell bedingt ist. Auch Kultur spielt eine große Rolle. Ja, man kann das gar nicht so in dem Sinne zusammenfassend sagen. In meiner Position, als ich auch noch im Jugendamt gearbeitet habe, habe ich mir sehr, sehr oft gewünscht, warum kommt ihr erst, wenn es zu spät ist und nicht vorab? Also ich glaube, bestimmte Kinder, wenn man dann von der Schule eine Nachricht in der 10. Klasse bekommt, Kind ist schon seit 3 Jahren aggressiv und verhaltensauffällig, wäre es halt schön, wenn es nicht erst Richtung Schulabschluss geht, sondern man dann vorher vielleicht was getan hätte. Und gleichzeitig dieses Stigma, das böse Jugendamt, das wird nicht...
gleich und dann ist Kind weg.
Genau, das wird nicht angenommen. Ich gehe da hin und hole mir Unterstützung. Ganz selten, dass Familien mal gesagt haben, boah, und jetzt komme ich und bitte helfen Sie mir, sondern eher, naja, ich habe hier einen Brief, die Polizei war bei mir, häusliche Gewalt, jetzt muss ich ja hierher kommen. Mhm. Ja. Auch so zu den Dunkels, ich finde, das kann man nicht so ganz eindeutig sagen, weil letztendlich auch das Jugendamt eigentlich in der Hoffnung gearbeitet hat oder der Grundsatz vom SGB 8 ist ja, jeder hat ein Recht auf Hilfen zur Erziehung, unabhängig, ob ich nur eine Beratung brauche. Wir haben einen großen Anteil der Arbeit, war Trennung, Scheidung, Umgang, ja, wo es um Familiengericht geht. Manchmal kannten wir die Familien nicht, hochstrittige Eltern, was für Kinder auch sehr, sehr schwer ist. Die Menschen, die sie am meisten lieben, streiten sich und sie sind im Fokus. Mhm. Gleichzeitig glaube ich, man muss das Thema einmal in der Prävention noch mal mehr sensibilisieren. Andererseits bin ich auch immer so ein bisschen zwiegespalten, wie sehr schauen wir, ist es jetzt einmal laut werden, ist es schon psychische Gewalt? Jetzt bin ich ja sozusagen im sportlichen Kontext unterwegs, wo ja auch Vereinszugehörigkeiten, Trainer wird mal lauter. Ich kriege ganz oft die Frage, was darf ich heutzutage eigentlich noch? Was darf ich überhaupt noch machen, ohne dass mir hier am Ende ein Verfahren angehangen wird? Und ich glaube, und deswegen bin ich auch wirklich sehr dankbar, hier heute sein zu dürfen, ist es wichtig, dass da einfach nochmal jeder für sich sich auch nochmal Gedanken macht.
Das glaube ich, da kannst du nachher am Ende, wenn wir mal drüber gesprochen haben, mal so einen Tipp geben, ab wann eigentlich so ein idealer Punkt mehr wäre, wo man einfach mal sagen kann, das ist ein Go oder das ist ein No-Go, einfach mal draußen, wo man sich mal melden könnte und sollte.
Es ist immer so dieses Vorteilsbehaftete in der Gesellschaft zu sagen, Polizei ist so und so, Jugendamt ist so und so und am Ende des Tages wissen aber viele, wie du ja auch gerade deine Arbeit beschrieben hast, eigentlich gar nicht genau, was wir eigentlich macht, zu sagen, ja, die kommen in die Familie und nehmen die Kinder weg. Mann, was alles erstmal passieren muss, das ist eigentlich das Allerschlimmste an der Arbeit, was alles passieren muss, bis ein Kind da rausgenommen wird, das ist wirklich echt erschreckend. Da kann auch keiner von den Behörden was für. Also natürlich gibt es immer irgendwo Leute, die vielleicht hätten sagen können, okay, da hätte man mehr hinschauen müssen und sowas. Aber wieso kommt erst in der 10. Klasse raus, dass das Kind sich irgendwie verhaltensauffällig benimmt hier in der Schule? Warum haben die LehrerInnen nicht schon vorher mal einen Anstoß gegeben? Und da hast du gerade das Stichwort Prävention genannt. Und das finde ich ganz wichtig. Sich selbst und auch gerade vielleicht Menschen, die Umgang mit Kindern und Jugendlichen haben, noch weiter dafür zu sensibilisieren, wie Kinder Missbrauch, also körperlichen oder eben auch psychischen Missbrauch äußern können, in ihrem Spektrum, also in ihrer Möglichkeit, das zu äußern. Und dann ist natürlich auch immer die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Jugendamt ja auch mal so ein ganz großer Mythos. Deswegen fände ich es mal schön, dass du aus deiner Erfahrung erzählen würdest, wie da die Zusammenarbeit zwischen Behörde und, naja, Behörde eben
Behörde
ist.
Behörde und Behörde, ja. Genau. Ich fand es immer schade, es gibt einen runden Tisch, der sozusagen, wo Jugendämter, die Kinderschutzkoordinatoren der jeweiligen Jugendämter zusammensitzen, Menschen aus der Senatsverwaltung, freie Träger. Also es gibt schon mal auch die Idee und daran wird auch immer wieder gearbeitet, dass es eine gute Zusammenarbeit gibt. Mein persönlicher Anspruch, weil ich so ein bisschen bezirklich gebunden war an diese AG damals, auch ein bisschen mit dem Fokus auf häusliche Gewalt, war auch der Anspruch, wie können wir gut mit der Polizei zusammenarbeiten. Dann ist ja da das sensible Thema Datenschutz. Das fanden wir immer sehr schwierig. Ihr habt laufende Ermittlungen, dürft nicht viel erzählen. Ich als Jugendamt musste natürlich auch ein bisschen schauen. Und eigentlich haben wir ja das gleiche Ziel. Wir wollen helfen, wir wollen aufklären, wir wollen verhindern, dass sowas nochmal passiert. Ich persönlich habe immer sehr gute Erfahrungen mit der Polizei gemacht. Ich glaube aber auch, da ist wieder so ein bisschen das Örtliche. Ne? Man hat ja seine Direktion gehabt im Bezirk, die kannte man. Und Berührungspunkte oder was gut geklappt hat, das sind verschiedene Bereiche. Einmal das Thema häusliche Gewalt. Letztendlich haben wir ganz oft ja erst davon erfahren, wenn es eine Mitteilung darüber von der Polizei gab. Da fing es aber schon manchmal an. Das ist so ein Standardbogen und manchmal stand da irgendwie mal, wer da beteiligt war und es gab Kinder und das war's. So, also für uns war immer nicht klar, gab es jetzt hier akute Gefahr, wurde nur geschrien, was ich jetzt auch gar nicht negativ meine. Manchmal war es auch schwierig. Ich habe Familien dann im Nachhinein eingeladen und da gab es immer so ein Kreuzchen, Dolmetscher wird benötigt oder nicht. So, dann habe ich die Familien eingeladen, die haben kein Wort verstanden. ich habe spontan keinen Dolmetscher bekommen, aber da war wirklich viel Familien, die wir dann erst kennengelernt haben, mit dieser Mitteilung häusliche Gewalt. Das war so der eine Punkt. Ich habe es aber auch erlebt, wenn ich da Rückfragen hatte, dass ich angerufen habe und gesagt, steht jetzt nicht so viel drin, worauf muss ich mich denn hier einlassen oder wurde ein Wegweisungsverbot ausgesprochen, dass ich auch immer schauen musste, wenn zwei sorgeberechtigte Elternteile waren und die Polizei ein Kontaktverbot, sag ich mal, für diese meistens 7 Tage ausgesprochen hat, kann ich die zusammen einladen oder nicht? Das waren für mich halt immer nur noch wichtige Informationen, weil wenn es da ein Kontaktverbot gibt, kann ich natürlich nicht beide zeitgleich einladen. Ja. Ja, das widerspricht dich in dem Jahr schon mal. Grundsätzlich habe ich immer die Erfahrung gehabt, habe ich nochmal nachgefragt, habe ich auch Antworten bekommen, die einfach mir in meinem weiteren Arbeiten doch geholfen haben. Ein anderer Teil war, wenn so ein Kontaktverbot aufrechterhalten werden sollte, musste sich ja ein Part, meistens das betroffene Part, ans Familiengericht wenden. Da gab es dann nochmal, dass wir vielleicht manchmal auch so einen Saalschutz beantragen mussten. Das ist aber eher so ins Gerichtliche abgeschoben worden. Ansonsten haben wir oder auch meine Erfahrung sehr gut zusammengearbeitet. Manchmal musste ein Herausgabebeschluss bei Familiengerichten beantragt werden. Das heißt, die Eltern haben ihre Kinder nicht freiwillig herausgerückt. Also es gab dann Gründe, wo die Kinder so gefährdet waren, dass wir gesagt haben, wir müssen diese Kinder aus der Familie rausnehmen. Oftmals sind die Familien auch nicht beim Familiengericht erschienen. Und dann wurde sozusagen ein Herausgabebeschluss erstellt, ein Gerichtsvollzieher bestellt. Und dann ging es immer in die Planung wirklich auch wieder mit der Polizei. Okay, wie machen wir das jetzt? Das sind dann auch ganz wichtige Absprachen mit, naja, tagsüber, wenn die Kinder in der Schule sein müssten, schulpflichtig sind. Ich habe da schon einige heiße Geschichten mitgehabt, wo wir dann wirklich mit Mannschaftswagen irgendwie morgens um 6 uns irgendwo in einer Seitenstraße getroffen haben, besprochen haben. Und da war auch immer, mir immer sehr wichtig, mit den Kollegen, Kolleginnen von euch irgendwie zu besprechen für ein Kind. Und das ist eigentlich so das Dramatische. Und es wäre auch mein Wunsch, heute hier dafür auch ein bisschen zu sensibilisieren. Natürlich, mit so einem Gerichtsbeschluss ist klar, Elternteil hat irgendwie Mist gebaut und das Kind muss raus. Aber für die Kinder ist so eine Herausnahme aus ihrer Familie, die meistens nichts anderes kennen, seien es wirklich sexuelle Übergriffe, sei es körperliche Gewalt, ist es für die Kinder trotzdem noch schlimmer. Und ich möchte jetzt eine wilde These behaupten, umso schlimmer die Zustände zu Hause sind, umso mehr sind sie an ihre Familien gebunden. Und wenn dann da fremde Menschen und auch noch in Uniform kommen und dann sind es auch nicht nur ein, zwei, sondern mehrere und die sagen dann so, und du musst jetzt weg von deinen Eltern, da würde ich mir halt einfach wünschen, dass es sozusagen so ein bisschen Empathie, Sozialkompetenz, dass man ein bisschen Gesprächsführung, wie rede ich mit Kindern, wie kann ich genau solche Situationen gut auffangen. Das ist jetzt so ein, ich sag mal, Extrembeispiel, weil das ist etwas, was man gut vorbereiten kann. Das ist eben nicht, wir ziehen jetzt los und holen da krampfhaft ein Kind heraus, sondern das ist etwas Geplantes. Und ich glaube, das ist auch nicht für einen Polizist, eine Polizistin irgendwie einfach, solche Situationen. Aber wenn man gerufen wird, man weiß nie, was auf einen zukommt. Und da einfach dieses, ein Kind von seiner Familie zu trennen, ist wirklich ganz, ganz gravierend. Und das traumatisiert auch viele Kinder.
Ich meine, das ist ja, wie du schon sagst, ich meine, das sind ja Extremsituationen, die halt passieren. Gerade wenn ich das Kind jetzt aus der Familie nehme, da muss ja halt schon mal irgendwas vorgefallen sein. Die kommt ja jetzt nicht wegen Jux und Dallerei irgendwo. Das ist gleich die allererste Maßnahme sind, die irgendwie in Erwägung zieht. Und da ist natürlich klar, ja, ist man vielleicht von der polizeilichen Seite aus, ja, man zieht die Maßnahme halt durch, aber halt wünschenswert, dass sich jeder nochmal fragt, so von wegen, wie ist das überhaupt für das Kind? Weil man zieht es ja aus dem kompletten Alltag irgendwo raus, so aus der Umgebung. Da sind fremde Leute, du bist fremd, dann die ganzen uniformierten Leute, so eine Absprache irgendwo in der Seitenstraße, sind das schon so Extremeindrücke und absolute Extremsituationen, die da auf einmal komplett zusammenfließen.
Ich denke die ganze Zeit darüber nach und ich finde es sehr eindrucksvoll, was du da gerade beschrieben hast auch. Natürlich sind viele PolizistInnen sehr jung, wenn sie nach draußen kommen, also wenn sie ihre Ausbildung beendet haben und wenn, egal ob es jetzt die Ausbildung im mittleren Dienst ist oder eben das Studium im gehobenen Dienst und nicht jeder hat vielleicht schon vorher etwas gemacht. Generell nicht jede Geschichte ist gleich. Ne? Jeder Mensch kommt aus anderen sozialen Verhältnissen, Umfeldern. Trotzdem stellt sich mir natürlich gerade die Frage, und ich kann es auch wieder jetzt nur aus dem gehobenen Dienst sagen, wir haben die Fächer Psychologie, Soziologie und Kriminologie. Also auf jeden Fall Psychologie und Soziologie ist ein Modul, was zusammen ist bei Kriminologie.
Ja, da wird halt ja sehr, sehr viel Thematisches reingequetscht,
genau, und das aber
ganz kurz abgehandelt.
Genau, ne? Das ist halt das Problem. Eigentlich, finde ich, sind das so wichtige Fächer in unserer Ausbildung, die aber sehr, ja, das muss man auch leider so sagen, sehr stiefmütterlich behandelt werden. werden bei uns.
Also dafür, dass es halt so ein sozialer Beruf ist, in dem man eigentlich arbeitet, kommt die Sozialkomponente halt
viel zu kurz.
Oft waren es halt auch ja genau diese Vorlesungen, die halt in den Semestern, gerade auch, wir waren ja noch der Jahrgang, der so Covid-bedingt irgendwie ausgelaufen ist.
Ja.
Das ist halt die Vorlesung, die eben auch online stattgefunden haben.
Ja, zum größten Teil. Also wir waren auch nicht für alle Vorlesungen vor Ort oder die auch teilweise asynchron stattgefunden haben. Und da hat ja mein altes Sozialarbeiterinnenherz ein bisschen geblutet immer, ne, weil ich so dachte, das ist so wichtig und ich habe es auch im Praktikum erlebt, dass man teilweise eine andere Herangehensweise an die Menschen hatte. Ich habe schon ganz oft gesagt, die Polizei kommt ja nicht, wenn Disneyland ist, sondern die Polizei kommt generell, wenn irgendetwas halt schiefgelaufen ist, egal in welchem, auf welchem Sachgebiet. Und dass man sich da so gefragt hat, naja, aber wir haben ja mit Menschen zu tun und mit Menschen, die gerade Bedürfnisse äußern oder die Opfer einer Straftat geworden sind, egal welche Straftat es jetzt gerade erstmal ist. Und natürlich gibt es ganz viele wunderbare KollegInnen, die das ganz toll können und die einfühlsam sind, aber man hat auch eben andere Dinge schon erlebt und das ist ja auch das, was uns ja oft zur Last gelegt oder wird ja oft irgendwie groß behauptet und es ist auch oft eben einfach nur eine Behauptung, dass wir nicht in der Lage sind zu kommunizieren. Aber ich denke halt, dass diese Fächer, die wir da im Studium haben, einfach so viel mehr Gewicht haben sollten und dass man vielleicht auch mal darüber nachdenken sollte, ein Pflichtpraktikum innerhalb des Studiums irgendwie unterzubekommen, das im sozialen Bereich ist oder dass man mehr Exkursion macht, weil das alles in der Theorie zu hören, das ist immer so, ja, okay, aber das ist ja das Schöne aus der sozialen Arbeit. Ich habe das damals berufsbegleitend studiert und ich war halt eigentlich nur in der Praxis und war einmal im Monat dann an die Uni gebunden und hatte dann so Seminare. Ansonsten war ich halt in der Praxis und das war sehr gut, weil du hast dein Studium quasi live erlernt. Und das ist so ein bisschen das, was mir sehr doll fehlt in der HWR oder in der generell im Studium des gehobenen Polizeivollzugs.
Ja, was man ja vielleicht auch mal, bevor ich jetzt 100 Theoriestunden dafür irgendwie habe, gehe einmal kurz vielleicht irgendwo hin und dann brauche ich es nicht erklären, dann sieht man es vielleicht mit eigenen Augen und das ist einfach viel prägnanter einfach.
Natürlich, das ist eine Berufsausbildung, wie jeder andere auch und Menschen beginnen in der Regel eine Berufsausbildung mit sehr jungen Jahren. Aber gerade in so einem Beruf, und du hast es gerade auch gesagt, Sarah, da sind Extremsituationen und wir alle werden mal mit irgendeiner Extremsituation konfrontiert werden, egal in welchem Fachbereich das sein wird. Aber auch gerade so die SchutzpolizistInnen, ne, die sind da die Ersten am Tatort. Die kommen, wenn da auf einmal der Notruf eingeht, ich wurde gerade verprügelt innerhalb der Familie. Und das ist halt schon, worüber man vielleicht mal nachdenken sollte, zu sagen, ob wir nicht die soziale Komponente innerhalb der Ausbildung des Studiums einfach ein bisschen anheben und andere Dinge nach hinten stellen.
Ich glaube auch, also generell, das braucht man, ne, so einen fachlichen Austausch, also ein Verständnis füreinander, weil wenn ich weiß, wie ihr arbeitet, kann ich auch sagen, das wünsche ich mir von euch und das könnt ihr von mir haben. Also zumindest so Hospitation, also dass man auch in verschiedene Bereiche reinschaut. Ich habe auch viel im Familiengericht hospitiert. Ich habe, bevor ich im Jugendamt war, aber auch bei Trägern gearbeitet, habe sozusagen wirklich mit den Kindern, die untergebracht waren, auch gearbeitet. Das war auch das, was mich im Jugendamt so motiviert hat. Ich durfte ja nie alleine Entscheidungen treffen. Ne? Wir haben immer ein Vier-Augen-Prinzip gehabt. Das war auch das, was ich heute in meinem Job merke, das brauche ich noch mal mehr. Ja? Mhm. Ich höre da was und das macht erstmal so, oh Gott, wie schlimm ist das? Da muss ich dann objektiv und sachlich rangehen. Wir haben mussten ja auch manchmal ganz schnell. Also wenn es ganz akut war, haben wir gesagt, okay, dann rufen wir die Polizei. Ja. Wir sind Sozialarbeiter und wir wissen nicht, wir vermuten, da erwartet uns was ganz Schlimmes. Aber ansonsten, selbst wenn wir eine Meldung bekommen haben und haben eingeschätzt, das ist akut und wir müssen da jetzt auch mal hin und schauen, haben wir eine Kulanzzeit von 2 Stunden gehabt. Das ging eben darum, dass man nicht kopfüber und ganz schlimm und wir rennen da jetzt los, sondern dass du wirklich, du hast dich abgesprochen, du hast Unterlagen mitgenommen, weil ja auch Bürokratie, ich kann natürlich nicht einfach irgendwo klingeln und sagen, so jetzt geben Sie mal Ihr Kind. Das muss natürlich alles auch ein bisschen, ne, vorbereitet sein. Ich meine, wir haben die Kinder, ne, diesen Begriff in Obhut nehmen, ist ja nur, wenn die Eltern nicht zustimmen. Die durften aber auch einer, deswegen kann man ja einer in Obhutnahme in dem Sinne nicht zustimmen, aber sie konnten dann sagen, ja, ich bin mit der Unterbringung meines Kindes einverstanden. Ich war auch immer sehr froh, zum Beispiel sexualisierte Gewalt in der Familie, Übergriffe, überhaupt jedes Jugendamt hat Kinderschutzkoordinatorinnen, die musste man mit einbeziehen. Da habe ich auch viel gelernt. Ich hatte auch einen schlimmen Fall, der mir auch persönlich sehr nahe gegangen ist, wo ich auch als Fachkraft mir noch meine Einzelsupervision holen musste, weil ich dachte, habe ich vielleicht was übersehen? Hätte ich was anders machen müssen? Das, glaube ich, ist auch ganz wichtig. Reflexion, das Schlimmste, was einem passieren kann, ich glaube, Anfänger, vielleicht noch Berufserfahren, die sind eh vorsichtig. Aber das ist etwas, glaube ich, für uns alle, egal in welchem Job wir sind. Aber auch gerade, wenn wir mit Menschen zu tun haben, ist halt, dass wir auch uns wirklich selbst reflektieren. Und das können wir aber eben manchmal auch nur, wenn wir ein gutes Team haben. Ne? Und dann auch wirklich sagen, boah, heute war das so und so. Und dann kommt vielleicht mal, ja, vielleicht hättest du ja auch das machen können oder das, ohne dass es Kritik ist. Aber da die Sicherheit zu haben, boah, da steht noch jemand hinter mir. Ich trage diese Verantwortung nicht alleine. Ne? Und da stimme ich euch voll zu, unabhängig jetzt von sozialer Arbeit oder auch bei eurem Studiengang. Theorie ist das eine, aber das Leben ist so vielfältig und wir wissen nie, was auf uns zukommt. Da, glaube ich, geht es nur, wenn man Praxisbezug hat.
Ein bisschen mehr Zusammenarbeit oder zusammen reflektieren, was könnte man vielleicht besser gemacht, was war vielleicht jetzt bei dem Vorgang oder dem Einsatz jetzt nicht gut gewesen. Was wünscht man sich vielleicht mal von der anderen Seite auch, sowas vielleicht nochmal auszuwerten, das würde ja auf jeden Fall der ganzen Sache auch dienlich sein, dass man einfach mal die Standpunkte von beiden Parteien dann eben hat und gemeinsam eben auch Wege finden, wie das Zusammenarbeiten dann auch eben besser wird.
Naja, oder halt innerhalb des Studiums mal eben genau mit solchen Leuten wie dir eben sprechen. Also zu sagen, okay, heute geht's ab ins Jugendamt und Sarah erzählt uns mal aus ihrer Praxis und ihr könnt alle Fragen stellen und ihr könnt mal jetzt euch damit auseinandersetzen, wie die andere Seite aussieht oder beziehungsweise wie die Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Behörden funktioniert. Ich meine, wir haben ja auch diese Vertiefungsmodule, über die wir da gesprochen haben letztens. Ich meine, du hast da auch eine Exkursion gemacht, oder?
Ein Vertiefungsmodul, das nennt sich Umgang mit alten und verwirrten Personen. Das hatte ich durch meinen Pflegekontext, den ich früher hatte, fand ich das auch sehr, sehr spannend, dass wir gerade nochmal so ein Demenzparcours hatten, wo wir wirklich wir den Umgang gemacht haben. Wie ist das überhaupt? Diese einzelne Station, die mich gemacht haben. Ich hab zu meiner Dozentin gesagt, ich möchte nicht in Pflegeheim, ich wäre ein ganz anstrengender Patient später. Das hat mich wahnsinnig gemacht, teilweise die kleinsten Sachen nicht mehr ausführen zu können. Und gerade dieses eine Erlebnis, wo ich mir denke, das waren 1,5 Stunden Selbsterfahrung, die man einfach mal erlebt hat, wie es ist, sich in einer anderen Situation vielleicht wiederzufinden. Und das hat auf jeden Fall super viel bewirkt. Das haben wir auch alle als Feedback wiedergegeben. Und selbst, was ich vorhin schon mal meinte, ja, bevor ich 10 Stunden Theorie über ein Thema habe, lasst doch einfach mal einen kurzen Exkurs schaffen oder selbst einfach eine Expertin irgendwo einladen, die einen vielleicht mal thematischen Anreiz gibt, über Themen zu sprechen oder einfach mal Fragen zu beantworten oder zu koordinieren. Weil ich wüsste jetzt nicht ad hoc, wenn wir jetzt nicht mal, Lisa und ich jetzt schon mal drüber gesprochen hätten, wo sind halt diese ganzen Schnittstellen zwischen Jugendamt und Polizei? So, das sind halt so, wem ist das halt so wirklich bewusst, wenn ich halt nicht in der Materie drinstecke? Bist du vielleicht mal im Einsatz und dann heißt es nachher, ja, wir schalten jetzt mal das Jugendamt zu, aber ja, selbst mal zu sagen, okay, jetzt ist vielleicht gerade mal der Punkt, wo wir uns vielleicht, wie du auch mit den Familien meintest, jetzt nicht, dass wir da irgendwie rausholen, ganz drastisch, sondern vielleicht auch einfach mal Hilfe anbieten oder vielleicht einfach mal drüber gucken oder man weiß ja nie, welche Lebensumstände da irgendwo sind.
Man muss im Umgang mit Menschen, das ist ein sehr intuitives Handeln immer und man muss sehr wach sein für sowas und man muss sehr schnell agieren können und auch gerade in solchen Extremsituationen, wie du sie natürlich beschrieben hast. Was bei uns natürlich noch hinzukommt, da muss ich gerade an ein Modul denken, das wir beide in Kriminaltechnik hatten. Wenn wir in solche Wohnungen, also schlimmster Fall, wir kriegen den Anruf, da muss ein Kind rausgeholt werden, sexueller Missbrauch. Also das Erste, was man intuitiv natürlich machen möchte, dieses Kind nehmen und wegtragen und dass wir das ja gar nicht können, weil da eine Spurensicherung noch dranhängt und da eben noch ganz viele andere Faktoren mit hineinspielen. Das ist natürlich Polizeiarbeit. Ich glaube, das so zusammenzukriegen und die Brücke zu schlagen und auch sich als Mensch zurückzustellen und die Profession dahinter zu sehen, boah, das ist ganz schön viel eigene Arbeit, die man auch da zu leisten hat und zu bringen hat.
Ja, man steckt ja vor allem, was wir auch schon mal irgendwie so leicht angeschnitten haben, man steckt ja nicht drin. Also du weißt ja nie, wie sich in der speziellen Situation das jeweilige Opfer irgendwo fühlt. Gerade ist es halt auch so zu wissen, man schneidet das vielleicht mal kurz im Studium an. Ja, wie sind so Opfervernehmungen? Wer macht das? Ja, welche Abteilung übernimmt das? Wen rufe ich da? Aber ja, dass man auch an diese kleinen Sachen denkt, jetzt nicht das Opfer 10.000 Mal die Situation irgendwie nochmal durchleben zu lassen. Du weißt ja nie, wie lange geht diese Misshandlung oder irgendwas jetzt schon, wie lange ist das schon fortgeschritten oder wie viel musste eigentlich das Gegenüber jetzt überhaupt schon ertragen.
Und auch da muss man ein bisschen mit Achtung, ne? Also wenn etwas polizeilich angezeigt wird, das muss man ein bisschen beachten, dürfen die Kinder nach der Anzeige erstmal keine therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen. Also im Sinne von, das darf die Aussage am Ende, wenn es vor Gericht kommt, nicht verfälschen. Mittlerweile, es gibt schon mittlerweile das Childhood-Haus, das ist so ein Projekt der Charité. Wenn mir als Jugendamt bekannt wurde, ein Kind wurde sexuell missbraucht oder hat da starke Übergriffe erlebt, das ist ja leider auch Alltag, dass es leider nicht immer sehr gut zu beweisen ist. Deswegen zählt ja oftmals die Aussage des Kindes sehr stark. Und nimmt ein Kind sofort therapeutischen oder Psychotherapie in Anspruch, ist es ja in einer Art Verarbeitungsprozess. Und dann kann es sein, dass diese Aussage am Ende nicht mehr zählt. Auch das ist, wo wir dann auch manchmal Tatsache gesagt haben, bitte bedacht. Man hat dann das Bedürfnis natürlich, dem Kind erstmal zu helfen, in den Arm zu nehmen und ich bin jetzt für dich da und so alles wird gut. Also das war für mich meine Herausforderung. Das war mir vorher auch nicht so ganz bewusst. Ich hatte hatte in einem Fall wirklich das Glück, dass es dieses Projekt Childhood House schon gab, weil dort ist eine Kindergynäkologin, Kinderpsychologin, die sind darauf spezialisiert und die dürfen sozusagen mit dem Kind, wenn es da ankommt, schon mal eine Zeugenaussage aufnehmen. Oftmals ist es ja auch Polizei und Staatsanwaltschaft da trotzdem Betroffenen orientiert sind, dass man eben probiert sowas über Videoaufnahmen vorab. Man möchte auch vermeiden, dass das Kind dann irgendwann mal im Saal sitzt und dem Täter noch mal ins Gesicht schauen muss. Ich spreche jetzt bewusst von Täter, ich will hier ne Gender nicht übergehen. Ja. Leider Gottes sind die Zahlen ziemlich hoch, doch im männlichen Bereich. Und das will man ja auch vermeiden, sonst kann ja auch wieder eine Retraumatisierung stattfinden. Und auch da darf man nicht vergessen, Kinder geben sich oftmals selbst die Schuld dafür. Es wird ihnen auch manchmal so implementiert. Dein Körper zieht mich ja so an. Oftmals geht ja auch eine Erpressung mit ein, ne? Wenn du das jemandem erzählst, dann. Und das ist für die Kinder ja auch nochmal sehr, sehr, sehr schwer. Und wenn sie das alles nochmal, eine aufnehmende Polizeifachkraft, ja, da wird das aufgenommen, dann muss es in der Regel nochmal ne, eine Untersuchung geben, körperlich. Wenn man Glück hat, findet man, ey, das hört sich doof an, aber findet man was, dass man einfach Beweise ja auch hat, ne? Und alles andere ist ja sonst wirklich immer abhängig von der Aussage des Kindes. Deswegen habe ich auch oftmals gesagt, bitte immer Ruhe bewahren. Wir sind hier dran, wir wissen das. Aber wir mussten eben auch uns da sehr gut absprechen, was können wir für Unterstützung dem Kind jetzt aktuell geben, damit nicht am Ende irgendwie wegen Mangeln von Beweisen ein Gerichtsverfahren fallen gelassen wird oder die Strafe niedriger gesetzt wird. Und da haben wir es aber auch wieder. Das alles ist ja diese Zusammenarbeit. Psychische Erkrankung, das nimmt auch tendenziell sehr stark zu. Wir haben auch einen enormen Anstieg bei Kindern mit Autismus. Ja, ja. Auch Autismus, ja. ADHS ist schon fast wieder irgendwie, ich will jetzt nicht sagen aus der Mode, aber Tatsache, nee, aber
es gibt
dass
ja halt die Kombinationsfälle genau. Dann. Ne?
Und auch da müssen wir empathisch rangehen. Ja. Wir sind eine Servicestelle für Bürger und BürgerInnen, also für Familien und Kinder. Und so sehe ich das bei euch auch in dem Moment, wenn ich mit Menschen zu tun habe, da zu schauen, wie können wir es eben gut, weil wir haben alle das gleiche Ziel. Und ich meine, wir könnten jetzt noch ganz viele Fachstellen aufziehen. Der SPD, der Sozialpsychiatrische Dienst, der ist ja auch ganz oft mit an Bord. Also da gibt es so viel Gesundheitsamt, Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst, Gesundheitsdienst, LKA. Wenn eben was passiert ist und alles nochmal rückabgewickelt nachvollzogen werden muss, da ist natürlich auch eine Aussage von Betroffenen, von Jugendämtern auch wichtig. Da wieder auch der Faktor Datenschutz. Ne? Da müssen wir eben auch, finde ich, ein bisschen schauen. Aber wenn wir doch alle eigentlich das Gleiche wollen, in einem positiven Sinne, muss man da auch wirklich schauen, die Hürden nicht noch größer zu machen. Institution, Schule, Kita, da ist ein System, wo wir auch vermeiden müssen, 10 Menschen waren irgendwo mal dran, jeder bildet sich eine eigene Meinung und ein Kind ist am Ende ganz verwirrt.
Wo sind dann heutzutage, sag ich mal so, die schwierigen Sachen überhaupt zu erkennen? Wird einfach viel verschleiert. Wir sind ganz anders irgendwo aufgewachsen, wo du vorhin meintest, wo geht's erziehungstechnisch los? Was darf man nicht so? Wo sind die Hürden einfach der heutigen Zeit?
Der Fokus auf Erziehung. Also Kinder, die sich komplett selbst überlassen waren und eben ihren Schlüssel um Hals hatten. Und ich habe gestern auch noch meinen Kindern erzählt, als ich 6, 7 Jahre alt war, bin ich alleine zum See gefahren. Das wäre ja heute undenkbar, wenn da was passiert. Ist es Verletzung der Aufsichtspflicht? Und ich glaube, deine Frage war so ein bisschen, wo beginnt Kinderschutz, wo beginnt...
Ja, wo beginnt das, wo du halt so erzählst, so wie wir früher auch den ganzen Tag weg. Meine Eltern wussten auch gar nicht, wo wir da irgendwo sind. Also wir sind da irgendwo durch die ganzen Walacheien, Wiesen und Felder da gerannt. Da hat man mal so im Dorf irgendwo da angerufen. Ja, die haben wir so noch vor 3 Stunden, haben wir die mal irgendwann gesehen. So,
die erste Zigarette unter der Trauerweide mit
die sind
11.
Noch irgendwo so...
Das ist so schlimm, ne?
Die sind halt noch irgendwo so da, aber ja, mittlerweile, Karriere steht halt so, man sieht... Oder man ist viel unterwegs. Schnittstelle ist halt auch Social Media, online wird halt auch viel, viel mehr gehandhabt. So, man kommuniziert gar nicht mehr so 1000 Sachen oder fragt gar nicht mehr so, aber wo geht's da irgendwo oder was kann man tun?
Ich finde, da gehen so viele Faktoren ein. Ne? Wir haben ja Helikoptereltern zwischendrin, war ja auch mal so Unwort des Jahres gefühlt. Eine Balance zu finden zwischen, wie lasse ich mein Kind einfach sorgenfrei aufwachsen? Wie schaffe ich das? Aber da ist ja mein subjektiver Maßstab vielleicht auch ein ganz anderer als deiner. Wenn ich der Meinung bin, mein Kind muss jetzt irgendwie jeden Tag zur Nachhilfe und es muss noch Klavier lernen und es muss noch irgendwie, weil ich denke, das ist gut für mein Kind und mein Kind leidet total darunter und es steht voll unter Druck und denkt, ich muss hier Leistung, Leistung, Leistung bringen, wo ich auch glaube, dass wir auch vom Schulsystem her manchmal doch schon immer mehr in so eine Leistungsdruckgesellschaft kommen.
Das Schulsystem angeht Riesenprobleme.
Genau, ja. Und deswegen glaube ich, kann man das gar nicht so pauschal sagen. Das ist das, worauf ich hinaus wollte. Also es geht ja einmal, wenn wir jetzt von Kinderschutz sprechen, dass die Eltern, das Elternhaus einen großen Anteil hat. Der kulturelle Hintergrund hat auch einen sehr großen. Also ich habe auch mal so oft Sätze gehört wie, na klar darf ich meinem Kind schlagen, wenn es eine 1- nach Hause bringt. Das muss lernen, das muss volle Punktzahl bringen. Das ist doch total normal. Und wie willst du jetzt mit meinem Maßstab Maßstab an. Ja, ja. Nee, das ist nicht normal. Also ich kann mich klar auf die deutschen Gesetze berufen, aber da nicht nur zu sagen, steht doch hier so auf dem Papier und das ist so, sondern da an den Menschen heranzukommen und zu sagen, naja, ehrlich gesagt, ein Kind körperliche Züchtigung, das ist nicht normal, aber eben nicht mit steht da und da in dem Paragraphen, dann gucken Sie mal in das Gesetzbuch, sondern da eine Einheitlichkeit reinzubringen. Andererseits merke ich auch, oder hatte ich mit Schulen und Kitas viel zu tun, da war ein blauer Fleck, das Kind sagt, ist beim Hüpfen passiert und Kita behauptet, nee, es müssen die Eltern gewesen sein. Die Balance zu finden zwischen, wir wollen doch alle, dass unsere Kinder sorgenfrei groß werden, sich entfalten können, nicht zu überbehütet, aber auch nicht zu leistungsorientiert. Und da spielt dann halt einfach wieder das System auch eine große Rolle. Ja? Ich kann ja ein toller Elternteil sein und in der Schule kommt ein Druck ohne Ende rüber oder du hast dich einmal falsch verhalten, jetzt gebe ich meine Mitteilung ans Jugendamt. Da ist ganz viel und da möchte ich auch, glaube ich, zumindest, kann ich jetzt nur sagen, was Schule und Jugendamt zum Beispiel angeht. Da gab es vor 2 Jahren, sind wir in dem Bezirk, wo ich gearbeitet habe, an alle Schulen gegangen. Es gab einen neuen Handlungsleitfaden. Das wäre eben schön, wenn man sowas eben auch, ne, mit der Polizei machen könnte, dass man sich da wirklich zusammensetzt und sagt, okay, bitte, ihr macht das. Wenn ihr da nicht weiterkommt, kommt ihr zu uns und dann machen wir zusammen das. Das ist eine Ebene so, ne? Und was ich auch wichtig finde, ist, wir reden auch immer, Kinder dürfen frei bestimmen, sie dürfen sich entfalten. Aber am Ende ist es oft, irgendwelche Fachkräfte entscheiden, irgendwelche Eltern entscheiden, ne? Wo ist so ein bisschen der Part von Mitbestimmung oder auch wirklich dieses Hingucken. Hingucken und nicht wegschauen ist ja immer so ein Standardspruch im Kinderschutz. Und ich glaube, was auch wichtig ist, Bauchgefühl. Wenn irgendetwas ist, es lässt mir keine Ruhe oder da ist irgendwie ist es nicht ganz greifbar, aber dann erkundige ich mich, dann gehe ich einen Schritt weiter. Oder da müssen wir jetzt wirklich sexualisierte Gewalt in dem Sinne an Kindern wirklich rausnehmen. Keine Suggestivfragen stellen, aber meine Frage, du sag mal, du siehst heute bedrückt aus, ist irgendwas? Also diese Aufmerksamkeit, die Möglichkeiten bieten, das kann man in euren Alltag einbauen. Das muss man auch noch mal mehr vielleicht im Jugendamt auch einbauen. Eben einfach mal sich zu trauen. Geht's dir gut? Eine offene Frage. Oder da sensibilisieren.
Da sprichst du, aber glaube ich, alles, was mir da jetzt irgendwie gerade so in den Kopf schwirrt, ist immer nur das Wort Kommunikation. Das ist irgendwie der entscheidende Punkt halt. Ich glaube, wir müssen lernen und man kann lernen zu kommunizieren und dass wir, wie du auch sagst, unserem Bauchgefühl da vertrauen. Also jetzt aber ne, auch nicht dieses Übervorsichtige und zu sagen, okay, nur weil da jetzt ein blauer Fleck ist, ist da sofort irgendeine körperliche Misshandlung vorliegen, weil Kinder fallen halt auch hin und Kinder machen Blödsinn und genau hinzuschauen und das zu beobachten gegebenenfalls. Und was ich richtig gut fand, was du gerade gesagt hast, offen auf die Kinder zuzugehen. Aber natürlich überhaupt auch da wieder nicht grenzüberschreiten, nicht wieder auch in die Privatsphäre einzudringen und auch gar nicht, wenn du sagst, wir schlagen aber keine Kinder hier, wenn sie eine 1- mit nach Hause bringen, ohne Vorurteile da auch wieder dran zu gehen. Das bringt nämlich niemandem was, wenn man sich da hinsetzt und dann darauf pocht, zu sagen, das ist ja aber so, das machen wir hier nicht. Und dann denke ich mir so, ja, was heißt denn erstmal, das machen wir hier nicht? Ja, weil das impliziert ja auch immer gleich, dass du die eigene Kultur so hervorhebst und dass du so, also wenn man den Satz jetzt mal aussprechen würde, das machen wir hier in Deutschland nicht. Das kann man auch einfach mal so sagen, das ist so ein beschissener Satz, weil auch deutsche Eltern schlagen ihre Kinder oder tun ihren Kindern die schlimmsten Dinge an und was ist das zu sagen, das machen wir hier nicht so.
Oder auch so dieses andere, ja, das haben wir, früher hat uns das auch nicht geschadet, ja, oder irgendwas.
Früher
oder?
War alles genauso beschissen, also dieses immer so, ja, früher war alles besser, nein, es war genauso scheiße früher, war noch beschissener, da durftest du deine Frau in der Ehe vergewaltigen, also das ist so, was früher war alles besser, ne? Also, weil das bringt ja meistens in einer Kommunikation nichts, weil man möchte ja was von seinem Gegenüber und man möchte ja etwas verändern an dem Ist-Zustand oder man möchte zumindest das Gegenüber dazu bewegen, mal darüber nachzudenken, was da passiert ist oder das in Frage zu stellen. Und das bringt gar nichts, wenn ich jemandem sage, das hat so nicht zu funktionieren, du machst das jetzt, weil das impliziert das ja, du machst das jetzt so, wie ich das von dir verlange. Aber was heißt denn, dass meine Meinung gerade so in der Kommunikation oder in der Erziehung, jetzt gehen wir mal weg von diesem Körperlichen, das impliziert ja auch wieder, dass ich behaupte von mir, dass meine Erziehungsweise die richtige wäre. Der eine möchte gerne, dass das Kind 4-mal die Woche Sport macht, die andere möchte aber, soll machen, was will, weißt du?
Ein bisschen Bauchgefühl haben war halt, es gibt halt nicht die Leitlinie und den Ratgeber für die perfekte Elternschaft, also jedes Kind ist da. Und
es gab aber mal die Überlegung, Elternführerschein einzuführen tatsächlich.
Wirklich, ja?
Aber so einfach mal.
Hauptsache noch irgendein Schriftstück für Deutschland.
Ja, natürlich liest ja auch noch jemand, ne? Nein, aber einfach auch mal wichtig zu sagen ist, da jetzt vollkommen egal, ob das Kind 2 Jahre, 4 Jahre, 6 Jahre oder sonst wie alt ist, ob es im Teenageralter ist, einfach mal nachzufragen. So eine kleine Sache, wie geht's dir so? Einfach mal den Raum zu schaffen, du kannst mir sagen, wie es dir geht, das hat keine Konsequenzen, du kannst einfach mal offen sprechen Und nicht immer zu sagen, ja, du musst das jetzt machen, was ich, wie es von früher vielleicht machen kann, du hast jetzt das angefangen, du musst das jetzt weitermachen, weil du hast dich dafür entschieden.
Ich hab die Gitarre gekauft, machst
ja,
du das auch?
Ja, das ist so. Ja, wenn ich nach 3 Wochen vielleicht keine Lust mehr dazu habe, so, vielleicht sollten wir dann einfach erstmal eine Leihgitarre einführen. Ja. So, bevor man sich eine Anschaffung macht. Ja, ist halt schwierig so. Es sind Kinder, wir haben alle mal Sachen ausprobiert, die wir vielleicht mal machen wollten. Man macht ja heute auch noch, wenn man vielleicht mal ein Hobby nachgeht oder sowas, hat man vielleicht nach 3 Wochen auch nicht, was einfach nicht seins ist.
Ja, vor allen Dingen, du hast es gerade angesprochen, Kinder sind nochmal die eine Sache, aber Jugendliche, Alter, das sind nochmal, ist nochmal eine ganz andere Sache. Ich habe hauptsächlich mit Jugendlichen, also A, wissen die eh alles besser. So, die wissen alles besser und die kompensieren ja Probleme ganz anders. Wenn da wirklich auf einmal Verhaltensauffälligkeiten sind, weil ein Kind, da kommst du, kannst du spielerisch rantreten, da kannst du, kannst du anders, ich weiß nicht, aber mit Kindern zu kommunizieren, fand ich immer persönlich einfacher, als mit Jugendlichen zu kommunizieren, weil Jugendliche machen ganz oft einfach dicht, wissen es besser und sind dann einfach pumpig so die ganze Zeit.
Ja, da halt so eine Ebene zu finden, so mit Jugendlichen zu sprechen, die halt so von wegen, ah, das ist mir jetzt zu deep, da bin ich jetzt zu cool für.
Oder die sind zu cool oder denen ist auch vieles, gerade jungen Frauen, habe ich die Erfahrung gemacht, oder jungen Mädchen, ist es auch ganz oft peinlich, wenn irgendwelche besonders sexuellen Übergriffe stattgefunden haben. Denen ist es sehr, sehr peinlich, weil die dann in ihrem Prozess des Heranwachsens sich so beschämt fühlen. Das ist so, so schlimm. Da zu sagen, das habe ich ganz oft erlebt, dass mir ein Mädchen dann gesagt hat, ja, aber ich hätte ja öfter Nein sagen können. Du hast einmal Nein gesagt? Ja, okay, das reicht. Das reicht völlig aus. Und dann zu sagen, ja, aber ich war ja auch da auf der Party und hab das ja auch, halt, stopp, hör auf.
Ist egal, du hast trotzdem einmal Nein
gesagt. Du hast einmal Nein gesagt und dann hat der einfach die Finger von dir zu lassen und dieser Wille ist da viel größer. Also bei einem Kind kann man ja noch ganz oft dann sagen, okay, und jetzt gehen wir zusammen zur Polizei und ich habe manchmal das Gefühl, die nehmen die Hilfe anders an.
Kinder brauchen nochmal dieses Leitende, ne? Also die brauchen, so, das ist schön, was die brauchen jemanden Erwachsenen, der eigentlich sagt, wie es läuft. Tatsache, sagt zu meinen Kindern, ja, ich bin eure Mutter, es tut mir leid, ich gebe hier die Regeln vor, aber ich gebe die Rahmenbedingungen. Inhaltlich, was ihr macht, ich will nicht alles vorgeben, ich will euch vertrauen können, ich will, dass ihr da Erfahrungen macht und es muss auch mal was schief gehen, man muss auch mal scheitern, ja. Und ich mich überhaupt, also ich habe mich auch schon mal im Ton vergriffen, ja, natürlich, aber dann eben zu sagen, ah, okay, ey, das war jetzt ein bisschen drüber von mir, ne. Ich glaube, da ist es nur manchmal so ein bisschen die Hürde, was ist jetzt Hormone, also auch so Stimmungsschwankungen, Verhaltensauffälligkeiten das ist auch sehr schwierig, finde ich immer. Aber du hast schon recht, hat ein Kind irgendeine Verhaltensänderung, ist in der Regel irgendwas passiert. Ist es auf einmal zurückgezogen. Ne? Teenager haben in der Regel ein bisschen mehr manchmal auch so selbstverletzendes Verhalten.
Ja.
Oder auch der Bezug dann zu Drogen. Oder wenn wir auch beim Thema Prävention sind, zum Jugendamt gehört ja auch die Jugendgerichtshilfe. Mir war das immer total wichtig, mit denen zusammenzuarbeiten, weil ich gesagt habe, wenn ihr doch manchmal ja auch schon die Info von der Polizei hattet, strafunmündig, also unter 14, gesagt, jetzt habt ihr aber da schon 3 Meldungen bekommen, können wir die mal einladen? Wir wollen es doch nicht drauf ankommen lassen, warten, bis jemand 14 wird, um dann irgendwie ranzugehen. Ne? Und da war es auch ganz wichtig, das haben nicht immer alle meine Kollegen und Kolleginnen gemacht, aber ich habe immer mal gefragt, sag mal, kennt ihr hier jemanden? Oder hab auch, die wussten es auch, du, wir haben jetzt jemand vom Kind irgendwie, das hat jetzt die Bushaltestelle zum 3. Mal irgendwie demoliert. Wie schätzt du das ein? Ne? Und auch da, natürlich war das in einer Institution, in einem Haus doch manchmal einfacher. Ne? Oder wir haben dann auch gesagt, Transparenz ist auch ein ganz, ganz wichtiges Wort. Eltern erzählen oder Familien oder Kindern, was passiert jetzt eigentlich? Weil das gibt denen wieder Sicherheit. Und andererseits, weil du das weibliche Beispiel hattest mit dem Jungen, dass bei Jungs nochmal ganz andere Faktoren. Ja. Da ist viel, viel mehr mit Schamgefühl.
Ja.
Das merke ich jetzt, weil ich so im sportlichen Bereich jetzt unterwegs bin, wo man ja doch eher bestimmte Sportarten hat, die noch so ein bisschen geschlechterspezifisch sind. Man hat einen hohen Anteil an Männern, wo das Schamgefühl, also auch, oh Gott, wenn ich jetzt was erzähle, ich könnte als schwul gelten. Oder, oh Gott, ey, dann stehe ich, werde hier bloßgestellt. Es gibt ja gewisse feste Täterstrategien, auch ein großes Thema. Wo man aber auch immer, finde ich, auch wieder eine Balance finden muss. Manchmal denke ich auch, seit ich den Job jetzt so im Sport mache und so ein bisschen da fokussiert bin, ist nochmal ein ganz anderer Bereich, ist Freizeitbereich. Die Kinder, die zum Sport gehen, denen ist es total wichtig. Das ist wie so ein zweites Zuhause. Ich habe es aber auch im Jugendamt gemerkt, die Kinder, die aus schlechten Verhältnissen kamen und Sport gemacht haben, wie wichtig denen das war, weil sie da sich mal entfalten konnten. konnten oder wahrgenommen wurde, wenn wir jetzt so ein bisschen Vernachlässigung davon sprechen, dass die Dunkelziffer bei Jungs auch nochmal wesentlich höher ist.
Du hast vorhin ja auch das Thema ganz bewusst angesprochen. Du hast Täter gesagt und hast da gesagt, dass die Zahlen da höher sind. Aber da auch nochmal zu sagen, dass die Dunkelziffer bei den Täterinnen wahrscheinlich genauso hoch ist, wie wo du gerade gesagt hast, dass eben auch Jungs Opfer dieser Gewalttaten werden. Das ja, kann man nicht anders sagen. Muss man genauer hingucken, sensibler sein. Und was ich auch nochmal ganz gut fand, was du gerade gesagt hast, im Teenageralter, diese anderen, naja, Fluchtmechanismen kann man sie ja fast schon nennen. Drogen spielen da eine Rolle, selbstverletzendes Verhalten und sowas, ne? Dass man da auch immer ein zweites Mal hinguckt. Klar, dass Jugendliche sich ausprobieren mit Drogen, come on. Auch gerade in einer großen Stadt wie Berlin, ne? Und ich finde, es ist wichtig, in unseren beiden Berufsfeldern, in deinem als auch in unseren Berufsfeldern, zu sagen, nicht immer alles sofort in eine Ecke packen. Also, ne, jetzt mal.
Nicht schwarz-weiß,
genau. Ja, genau. Nicht, es, weil nicht dieses Verhalten ist gleich automatisch immer das oder nur weil das Kind gerade strahlt und alles gut ist, ist auch alles zu Hause gut. Das kann ja auch eine Coping-Strategie sein, zu sagen, okay, das darf mir bloß keiner ansehen. Es gibt nicht das Paradebeispiel an so und so ist es und dann ist da auf jeden Fall irgendeine Art von Missbrauch im Hintergrund zugange.
Was du meintest, auch so mit Schamgefühl, gerade so von männlichen Teenagern. Ich habe mir noch ein paar Projekte gemacht, so im sozialen Bereich, wo ich so Filmworkshops und alles angeboten habe, gerade so für schwierige soziale Umfelder oder irgendwas, wo man einfach kommen konnte, was ich auch über Schulen und alles mit so angeboten habe. Und da muss ich halt auch sagen, gerade weil es ein kreativer Bereich ist und der halt so vorurteilsbehaftet war, so ich war immer so erstaunt trotzdem, wie viele männliche Teenager ich teilweise auch da hatte, obwohl es dann immer so, wie du vorhin meintest, so, oh, kann ich jetzt als Schwul gelten? Oder irgendwas so, in so eine Kiste gesteckt werde. Es war auch immer so schön, schwierige Leute dabei. Wenn du denen aber mal den Raum oder diese Bühne gelassen hast, so einfach mal zu experimentieren, so Sachen zu machen, ja, weil es immer so offen war, wo du was machen möchtest, ob er was spielen wollte, ob die jetzt was Technisches machen wollten. Es war ja, wie gesagt, es war am Ende dieses Projektes, gab es irgendwie immer ein Filmprojekt, was die halt aber komplett selbstständig gemacht haben. Wenn die sich einfach mal entfalten können, ohne Raum so oder da vielleicht auch niemand bei war, der vielleicht in meiner Freundesklicke oder irgendwas gewesen ist. Ich fand es so toll, wie sich Leute von Anfang bis Ende dieses Projekt einfach verändert haben oder zu sich gefunden haben. Es ist jedes Mal einfach, es ist so berührend halt teilweise dann auch immer zwischendrin zu sehen, wo es denn hingeht. Auch wenn es schwierige Leute am Anfang war, am Ende so super selbstbewusst dann auch gewesen und das ist immer eine tolle Erfahrung, wo ich dann mal selber auch irgendwie mal zurückgucke.
Ich glaube aber, das ist generell so ein Punkt, den du gerade angesprochen hast, der viel mehr in der Gesellschaft gesehen werden sollte und vor allen Dingen ausgebaut, also auch mal bildungspolitisch und präventiv mal betrachtet werden sollte. Ey, mehr Jugendhäuser unterstützen finanziell, mehr Räume schaffen. Die Kids haben nichts zu tun draußen, hat man so das Gefühl. Die hängen vor ihrem Handy, daddeln rum und alle fragen sich zum Beispiel wieder, ja, wir haben hier einen Problembezirk Neukölln und die Kinder machen da, die drehen alle durch. Ja, warum drehen die denn durch? Weil die nichts zu tun haben. Macht doch Jugendhäuser auf. Schafft da Räume, wo die Kinder sich ausprobieren können, wo die Kinder eine Aufgabe haben, wo die sich entfalten können, künstlerisch oder kreativ. Also ja, künstlerisch kreativ.
Ja, aber dafür gibt es ja auch genug Förderprojekte oder irgendwas.
Ja, aber die müssen noch weiter in den Fokus. Ja, die gibt es, aber die müssen in den Fokus
rücken. Das muss weiter unterstützt werden. Und halt mehr in die
Masse. Die müssen öffentlich und die müssen sichtbar gemacht werden, damit die jungen Leute das, wie du schon vorhin gesagt hast, ja, ich habe da keinen Bock, wenn ich da irgendwie malen gehe oder mich im Schauspiel entdecke, dass ich da irgendwie als was auch immer gelte. Das ist voll scheiße, weil das sind immer Möglichkeiten, sich auszudrücken und da ein auch Traumata aufzuarbeiten, sich da irgendwie selbst rauszuholen, weil auch das wissen wir, Therapieplätze sind total begrenzt. Das ist ein Riesenproblem. Und ich sage jetzt nicht, dass ein Theaterstück meinetwegen eine Therapie ersetzt, aber es ist erstmal eine Möglichkeit, sich frei zu machen, sich Gehör zu schaffen, wenn man sich künstlerisch
teilweise
oder
auch gesehen zu werden. Hab den Mut, wirklich mal für alle Kinder dich auf teilweise auf eine Bühne zu stellen, wie ich es halt früher auch hatte, so im Theater. Und vor hunderten Menschen da jetzt zu stehen und da jetzt irgendwas zu schauspielen und dich so verletzlich zu machen für andere. Hab erstmal diesen Mut auf.
Mach Musik oder dein Bereich jetzt, mach Sport. Werd richtig krass in einer Sportart. Mach einen Kampfsport, dann pack dich nie wieder jemand. Also übertreib nicht, aber also weißt du so, ich möchte jetzt hier nicht zu Gewalt aufrufen, dass man das strukturiert anwenden kann. Lern Sport richtig. Werd der Beste auf der Schwimmbahn. Werd der Beste im Fußballclub. So, mach was aus dir. Und ich glaube, das muss in den Vordergrund rücken. Mhm. Jugendliche müssen gesehen werden und nicht abgestempelt, also gerade in so Problembezirken, nicht abstempeln. Das ist auch übrigens auch Integrationspolitik. Nicht sagen, die sind so, weil aus kulturellen Gründen und sowas. Das ist Schwachsinn einfach. Das ist auch unsere Aufgabe, also als Staat, da ranzugehen. Oh, Plädoyer an die Menschheit hier. Ich bin ganz emotional geworden.
Nein, aber das fand ich dann auch schön, wo du am Anfang Anfang noch so in dem ersten Jahr, ich wollte nicht herkommen, war meine Freundin, ich habe es trotzdem getraut. Und 2 Jahre später hast du die ganze Gruppe dann aber da gehabt, so, wo ich mir dachte, jetzt, wo du es halt so nach außen trägst und ein ganz anderer Mensch auf einmal geworden bist, du hast einfach das gemacht, worauf du Lust hattest. Du bist so gewachsen und ziehst jetzt halt, vorher wurdest du vielleicht mitgezogen und jetzt ziehst du andere mit und kannst andere dafür begeistern. Halt selber so diesen Wechsel zu erleben, auch im Verhalten, was das mit einem machen kann, immer großartig gewesen.
Unterstütze ich total und auch zu deinem Lieblingsthema Neukölln. Das war ja auch der erste Bezirk, glaube ich, ne? Letztes Jahr Haushaltssperre und alle sozialen Projekte wurden eingestampft. Habe ich mich auch tierisch drüber aufgeregt, auch wenn ich nicht mehr in Neukölln lebe, aber auch gelebt habe. Also ich plädiere auch dafür, es muss mehr Freizeitangebote in dem Sinne geben. Einfach auch für die Kinder, die es jetzt wirklich, ne, im häuslichen Umfeld, ob es jetzt Vernachlässigung, psychische Gewalt, was auch immer, denen es zu Hause nicht so gut geht. Ich meine, jede Schule hat eine Vertrauenslehre. So eine Angebote eben ermöglichen und auch, also ich fand es gerade schön, du hast ja schon fast angefangen hier nochmal, so traut euch und macht, ja, so einen Appell zu starten, zu sagen, ja, wenn du das Gefühl hast, dir geht es nicht gut, egal wie und was, wende dich an jemanden, sprich mit jemandem. Da muss ich sagen, hat Berlin mittlerweile, was so für Kinder und Jugendliche angeht, viele, viele Angebote geschaffen, aber ich frage mich auch immer, wie kommen diese Infos an die Kinder heran?
So, das ist nämlich das Thema, ja. Es ist schön, dass wir das alle haben, wenn die Kids das nicht wissen. Und mit Kids meine ich übrigens echt jeder bis 18, bis die Volljährigkeit da ist. So, ne? Du hast es gesagt, da müssen PädagogInnen, da auch die Polizei, um jetzt mal hier ein bisschen einen Polizeikontext zu schaffen, weiter und noch mehr in Schulen zu gehen und zu sagen, ey, hier ist die Anlaufstelle und wenn euch das und das passiert, seid so mutig, traut euch das zu sagen. Das habe ich immer den SchülerInnen gesagt. Traut euch, seid ihr selbst und geht raus. Und wenn euch jemand zu nahe kommt, egal auf welcher Ebene, ob das psychisch oder ob das physisch ist, sagt es. Und natürlich ist das so einfach dahergesagt, ne? Oder ist das erstmal so eine Floskel? Mhm. Aber ich glaube, umso öfter, ich habe immer versucht, meinen SchülerInnen eine Vertrauensperson zu sein. Also zu sagen, du kannst mit allem zu mir kommen, was ist, ich verurteile dich nicht. Man darf auch nie einem Menschen Schuld daran geben, Opfer oder eben Überlebender von Gewalttaten zu sein. Und das ist auch nochmal vielleicht wichtig, an viele junge PolizeianwärterInnen weiterzugeben. Seid da sehr sensibel und macht es bitte nicht schlimmer, als es eh schon ist, sondern nehmt alles ernst. Alles, was euch ein Mensch sagt, der das Gefühl hat, er hat gerade eine physische oder psychische Gewaltüberschreitung überlebt, erlebt, nimmt das bitte ernst. Im ganzen Ausmaß ernst nehmen, bitte.
Ich hatte vorhin mal angesprochen, ob du vielleicht am Ende einen Tipp, eine Empfehlung oder irgendwas einfach nochmal hast für jemanden, der eben Opfer wurde. Oder wie gesagt, wir können Anlaufstellen oder sowas auch nochmal in den Shownotes mit verlinken, Kontakte. Aber hast du eine Mitteilung, die du einfach nochmal rausgeben möchtest?
Also erstmal wirklich dieses traut euch. Redet drüber, sucht euch jemanden. Ich gebe auch manchmal Workshops so ein bisschen interaktiv, Nähe, Distanz und überhaupt Gewaltform. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Da muss ich die Berliner Polizei loben, weil ich mich irgendwann mal noch, bevor ich im Jugendamt gearbeitet habe, Tatsache mit dem Prävention, ich habe geguckt, was gibt es denn an Präventionsangeboten und da ging es auch wirklich um das Präventionsangebot in Schulen zu gehen und die Kinder darüber aufzuklären, ne? Stopp, wie verhalte ich mich? Und da fand ich es auch interessant, deswegen ist es auch ein bisschen mein Steppenpferd, Kinder, die so ein bisschen, ja, die jetzt nicht ein sehr starkes Selbstbewusstsein haben, die jetzt auch nicht irgendwie vielleicht gute, viele Freunde haben, sind ja leider Gottes tendenziell auch eher Opfer für gewisse Grenzverletzungen, weil die ja eh schon sich zu tun haben. Das wäre auch nochmal ganz verstärkt mein Appell, sucht euch jemanden, mit dem ihr reden könnt. Wenn ihr niemanden habt, ich kann euch auch gerne da nochmal was nachreichen, weil es gibt zum Beispiel anonym die Jugendnotmail. Da kann man einfach ganz anonym sich beraten lassen. Es gibt, wenn man jetzt das Gefühl hat, auch vielleicht auch bei jemand anders und ich weiß nicht so genau, jeder Fachkraft, jeder erwachsene Mensch, der sich nicht ganz sicher ist, wenn es jetzt vielleicht ein bisschen was Gravierenderes ist, kann sich beim Jugendamt auch anonym beraten lassen. Stellvertretend gibt es ja den Kinder- und Jugendnotdienst, die ja auch nochmal speziell den Mädchennotdienst haben. Da darf man auch einfach anrufen und sich erkundigen. Es gibt ganz, ganz viele Angebote. Ich will jetzt nicht hier so klingen, als wenn ich Werbung mache.
Doch,
aber,
wir machen das aber wir packen ganz viele Hilfsangebote an.
Genau.
Also ich kann euch
wichtig, in die Shownotes. Also, sich zu trauen, Hilfe zu suchen. Ja. Und das ist halt einfach nochmal wichtig. Also wie gesagt, du hast ja gesagt, da können wir nochmal Anlaufstellen und alles in die Notes reinpacken.
Berliner Jungs, weil wir jetzt einfach vorhin auch nochmal darüber gesprochen haben. Ne? Jungsspezifisch, Wildwasser definitiv
Tauwetter.
Auch. Ich wollte jetzt nur nochmal auch das Gegenangebot, weil wir das vorhin als Thema hatten. Berliner Jungs, die sind spezialisiert wirklich auch mit den, sag ich mal, Eigenheiten oder auch Bedenken, ne, einfach nochmal mit diesen Problemstellungen, kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Mir würde es nur darum gehen, wenn ich das selber nicht schaffe, mich irgendwie diesen Schritt zu wagen, mich jemanden anzuvertrauen. Und ich glaube, Polizei kann man auch dazu zählen. Ihr habt so viel Beratungsangebote in bestimmten Bereichen und generell möchte ich auch behaupten, dass man euch ansprechen kann jederzeit. Auf jeden Fall. Nicht euch beide stellvertretend, eben weil wir dieses Bauchgefühl hatten. Mhm. Ne? Ich bin gar nicht direkt betroffen, aber ich mache mir Sorgen um jemanden. Und das auch da, bitte sprecht darüber und sucht euch jemanden. Und mittlerweile, wir sind ja alle sehr Google-affin, damit treffen wir jetzt noch nicht die kleinsten Bürgerinnen und Bürger. Ne? Da hoffe ich mir einfach, dass Kita und Schule einfach als System da auch nochmal, also die haben ja auch eine Aufsichtspflicht, aber dass man da auch schaut, habe ich das Gefühl, jemand geht es nicht so gut, dann kann ich mich auch auf jeden Fall an jemanden wenden. Notfalls google ich oder schaue hier danach, was hier noch für Materialien bereitgestellt werden oder Kontaktadressen.
Das ist wieder ein endlos Thema, über das wir sprechen. Es ist leider, wie gesagt, auch ein allgegenwärtiges Thema, deswegen kann es auch kein Ende finden.
Aber wir müssen. Sarah, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich, dass du bei uns warst und dass du uns diesen sehr breiten Einblick in deine Arbeit, in deine Erfahrungen gegeben hast.
Wir können nur sagen, wie gesagt, wenn ihr denkt, Hilfe zu brauchen, holt sie euch. Es gibt Anlaufstellen. Traut euch, Sachen zu unternehmen. Ja, worauf ihr vielleicht einfach Lust habt, Sachen anzusprechen. Und wie ihr vorhin gesagt habt, Kommunikation ist das Schlüsselwort. Ja, da kann ich auch nur sagen, herzlichen Dank, dass du uns diesen Einblick gewährt hast. Und schön, dass du auf jeden Fall da gewesen bist.
Schafft euch Gehör und eure Gefühle sind wichtig.
Hinstauen statt wegschauen, ne?
Richtig. Genau. Okay, dann
danke an euch. Sarah.
Gerne. Tschüss.
Gut, ciao.